Neulich bei Hennes auf der Bank, der Fans 1991 Podcast.
Wir haben uns überlegt, dass wir so ein paar Einstiegsfragen euch mal stellen, um euch kennenzulernen. Thomas, wenn du den FC in nur drei Worten beschreiben müsstest, welche Worte würdest du da wählen?
Nicht spürbar anders.
Das ist sogar ein Satz.
Drei Worte.
Und Michael vielleicht. Stellst du den Michael die Frage?
Ja, frage ich ihn auch mal, wenn du den FC kurz beschreiben solltest in drei Worten.
Ja, mir fällt spontan ein Gänsehaut. Dann Leben, also mein ganzes Leben bin ich FC-Fan und Samstagnachmittag. So, denn für mich ist der FC, Samstagnachmittag ist FC. Das habe ich immer schon allen Leuten gesagt, die mich gefragt haben, gehst du zum Fußball? Ich sage, es ist Samstagnachmittag, natürlich gehe ich zum FC. Im Übrigen habe ich das auch meiner Frau vom ersten Tag an gesagt und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir jetzt seit über 30 Jahren zusammen sind.
Die wusste das von vorne.
Die wusste Bescheid.
Was passiert denn, wenn du jetzt Freitagabends oder sonntags gehst?
Ja gut, ich meine,
Montag ist ja Gott sei Dank erledigt.
Ja, die Spieltage werden natürlich immer länger oder sind immer länger geworden im Laufe der Jahre. Also heutzutage reden wir ja nicht von 2-3 Stündchen, sondern das ist ja eher ein 12-Stunden-Programm. Und auch damit hat sich meine Frau mittlerweile wunderbar abgefunden.
Hat sie recht gefunden. Mehr Arbeit.
Ne? Es gab früher mal einen Song von den Kings, und da kommt die Zeit drin vor, würde ich nie vergessen. Football on Saturday, Roast Beef on Sunday. So sollte es eigentlich auch sein.
Die FC-Tradition ist ja besonders lang. Thomas, hat das für dich eine besondere Bedeutung, auch die FC-Tradition?
Ich kann immer nur auf mein eigenes Leben gucken. Also letztlich ist das ein großer Verein gewesen, als ich den FC so für mich entdeckt habe. Und das... Deswegen spielt natürlich Tradition eine Rolle, aber am Ende sind es natürlich die eigenen Erlebnisse, die man dann hat und die man mitnimmt und die für einen wirklich wichtig sind. Also das, was ich später im Fernsehen gesehen habe, in irgendwelchen Beiträgen oder sowas, ist toll, aber am Ende des Tages für mich gar nicht so wichtig.
Wie lange ist deine Tradition mit dem FC?
Ja, seit Kindheit. Also das sind jetzt schon ein paar Jahre. Ich bin Mitte 50, ja genau. Und insofern können wir beide, glaube ich, auf eine relativ lange, ich glaube alle, wie wir hier sitzen, Zeit zurückblicken und haben einen Haufen tolle Sachen erleben dürfen. Und im Gegensatz zu vielen der jüngeren Leute, die dazugekommen sind und jetzt froh sein können, dass sie zweimal Europa hatten immerhin. Ja. Ne? Aber wir haben, also dieser erste Abstieg, den habe ich nie für möglich gehalten, weil wir dachten einfach, sowas passiert uns nicht, da sind wir viel zu groß für. Too big to fail.
Ja, kann ich mich noch dran erinnern, 1998. Ich war dann als Assistent beim Hans-Gerd König und habe die Musik gespielt und dann nach dem letzten Spiel, als der Abstieg feststand, habe ich dann gespielt. Niemals geht man so ganz.
Ja. Das war übrigens mein erster FC-Moment, an dem ich wirklich geheult habe. Eben Bayer Leverkusen. Also Dirk Lottner hat noch ein Tor für Bayer damals gemacht. 2-2 ist das Spiel ausgegangen. Und ich war vorher in Schalke, in Stuttgart. Wo haben wir noch gespielt? In Bielefeld am vorletzten Spieltag war ich auch mit Uwe Fuchs zweimal. Also das war mit die schlimmste Zeit, die ich als FC-Fan erlebt habe. Das Abstiegsjahr 1998.
Schalke war das Tor.
Oliver Held.
Der Meter nicht gegeben worden.
Genau. Und das war so eine aufgeheizte Stimmung. Ich weiß, man ist so in Zweierreihen, links und rechts Polizei mit Schilden. Bewaffnet quasi da wieder rausgeführt worden, man war sowieso so frustriert. Das war wirklich ein Tiefpunkt. Das war so schrecklich in diesem alten Gelsenkirchener Packstadion, glaube ich, heißt das oder hieß das. Ne? Das war wirklich, das war eine ganz schlimme Erinnerung.
Und wir hatten ja noch bei Bayern München 2-0 gewonnen. Muss man sich mal überlegen, in der Rückrunde noch.
Ja, man dachte, also.
Das war eigentlich noch unvorstellbar und dann ging es richtig bergab.
Ja, wir hatten ja schon 34 Punkte, glaube ich, nach. Keine Ahnung, 26 Spieltagen.
Dann kam nichts mehr.
Und dann kam ja gar nichts mehr. Dann haben wir noch einen Punkt geholt und sind dann abgestiegen, auch weil die Gladbacher mit Stefan Effenberg dann zum Schluss nochmal richtig Gas gegeben haben. Und es hat nicht gereicht in diesem Jahr. Aber tatsächlich, das war der unnötigste Abstieg aller Zeiten.
Ich frage immer ganz gerne auch alle, könnt ihr euch noch an das allererste Spiel live erinnern? Vom ersten FC Köln, Thomas.
Kann ich. Ich bin tatsächlich relativ spät erst ins Stadion gegangen, habe den FC immer so aus dem Fernsehen und so beobachtet. Deswegen war mein allererstes Spiel war Glasgow Rangers. Das war ein schöner Sieg.
Das 5:0.
Mhm. Genau. Ja, und wobei mir auch in Erinnerung geblieben ist, dass, glaube ich, irgendjemand ist auf dem nachher, glaube ich, unter die Bahn geraten oder so. Ne? Also das
Rangers Fans.
Genau. Ja, also das war mein allererstes Spiel und wer da nicht infiziert ist, also dass er häufiger sich das Ganze mal live angucken muss, dem ist da auch nicht zu helfen.
Michael, ja, also meine Erinnerung, die ich wirklich zu 1000% habe, das war das Eröffnungsspiel im Mümmersdorfer Stadion, also in der alten Schüssel, damals gegen Fortuna Köln, hat der FC 3:0 gewonnen. Ich glaube, dass ich davor auch in der Radrennbahn bei ein, zwei Spielen war, aber da habe ich keine Erinnerung, weil ich einfach zu jung war. So, und aber dieses Spiel gegen Fortuna Köln, das 3:0, das, ich glaube, da habe ich sogar noch die Karte zu Hause.
Das war 1975.
Das war 1975, genau.
Das ist eine schöne Geschichte, auch wieder typisch Köln. Das Stadion sollte ja zur Weltmeisterschaft 1974 fertig werden, damit wir dann dort auch spielen sollten. Dann wurde es halt nicht fertig, was mein Glücksfall war. Weil nämlich dadurch wir die WM 2006 auf jeden Fall kriegten nach Köln, weil wir in der 74 nicht berücksichtigt werden konnten. Und dadurch war die in Köln und dadurch hatte ich das Glück, fünfmal dort den Stadionsprecher zu machen.
Ach, cool.
Ja, und wenn das wenn wir 74 die gekriegt hätte, hätte es sein können, dass wir sie 2006 nicht in Köln hatten. Das ist ein welches Glück für ihn.
Da haben wir auch eine schöne Geschichte zu dem Thema. Ne, haben wir in der PK haben wir das mal verwurstet. Und zwar, also 1974 hat es nicht geklappt, dass das Stadion rechtzeitig fertig wurde. Damals hat man aber auch das alte Stadion komplett abgerissen und das neue gebaut. Und das hat man ja 2006 dann anders gemacht. Da hat man scheibchenweise die Tribünen abgerissen. Da konnte eigentlich dann nichts schief gehen. Und da sind wir ja zeitlich dann auch fertig geworden und haben das neue WM-Stadion dann für die WM pünktlich eröffnen können, was 1974 nicht geklappt hat.
Ja, aber es wäre bitter gewesen, wenn wir mal 99 angefangen, das abzureißen. Das wäre noch eine kleine Zeit.
Ja, ganz klar.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass die jungen Fans ja viele Sachen, oder die jüngeren Fans viele Sachen gar nicht erlebt haben, die wir in unserer Zeit, in unserer Jugend erlebt haben. Wie beurteilt ihr denn die Entwicklung der Fanszene überhaupt seit damals?
So anders. Naja, also ehrlicherweise habe ich mich zwar immer als Fan gesehen, aber zur Fanszene habe ich mich damals nicht so zugehörig gefühlt. Das waren auch noch die Zeiten, in denen natürlich, ne, in der Sportschau hieß es dann, sie standen auf den Rängen und haben sich gehauen, hauten sich da. Oder so, da gab es Glocke auf den Rängen.
So. Ich meine aber gar nicht unbedingt die aktive Fanszene. Ich meine also die Fans, die.
Ja, aber Szene bedeutet ja sozusagen, dass man auf irgendeine Art und Weise vernetzt ist. So. Und das war ich in der Form nicht. Ich hatte ein paar Freunde, mit denen man dann hinging, so, und das war es aber. Ne? Das heißt, meine Wahrnehmung, dass es da wie auch immer Gruppierungen gibt oder größere Trüppchen und so, die ist später erst gekommen. Ne? Und natürlich ist das alles unfassbar gewachsen. Ja. Und auch die Tatsache, dass ganz viele junge Leute ins Stadion gehen, zeigt, dass es nicht nur darum geht, dass man erfolgreich ist, sondern dass das ganz viel damit zu tun hat, was man darstellt und was für eine Kultur da betrieben wird und wie der Zusammenhalt funktioniert so. Also es ist ein Erlebnis natürlich. Ne?
Genau.
Also nicht im Sinne von, ja, das ist ja schwierig. Ne? Also es gibt ja auch diese reinen Eventvereine da, die das irgendwie, das ist es ja nicht. Ne? Mhm. Das hat ja doch wahnsinnig viel mit der Stadt zu tun auch.
Und ja.
Der Identifikation.
Genau. Mhm. Ich habe immer gedacht, nach jedem Abstieg kommt keiner mehr. Mhm. Und es kam immer mehr.
Genau, verrückt. Weise,
ne? Ja. Also ich finde, die größten Veränderungen waren ja tatsächlich einerseits die Menge an Fans. Also hallo, wir haben früher wirklich vor 8000 Leuten gegen Eintracht Braunschweig oder erst in Saarbrücken oder kannst du jeden nennen.
Kann das OSC in unserem letzten Podcast hat Michael erzählt von einem Auswärtsspiel, wo 32 Kölner Anhänger waren.
Ja, ja, genau. Also ich bin jetzt bei den Heimspielen. Ja. Da waren auch nur 8000 insgesamt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da kommen heute 8000 Gästefans. So, nicht ganz, aber so. Also das ist die krasseste Veränderung. Und ich meine, guck dir alleine an, wie viele Frauen heutzutage beim Fußball sind. In unserer Zeit Das war eine reine Männergeschichte. Ja. So, heutzutage, ich glaube, das ist tatsächlich 50-50, wenn nicht sogar mittlerweile mehr Frauen, vielleicht nicht ganz. Aber
das hättest du.
Genau. Auswärts ist es fast schon ausgeglichen. Ne? Nee, also da hat sich wahnsinnig viel geändert. Und auch, ich finde, der Fan ist auch, ja, wie soll ich das sagen? Also er hat natürlich andere Möglichkeiten heute als früher. Früher, ich habe immer davon geträumt, mal eine Pressekonferenz zu erleben. Und wenn ich dann mal tatsächlich die Möglichkeit hatte, im Mümmersdorfer Stadion unten in den Katakomben, also da war ich, das war für mich die Welt im Döschen. Ne? So, und heutzutage ist es ja die normalste Sache der Welt, dass du das Ganze in den sozialen Medien wunderbar serviert bekommst und du kriegst ja ganz andere Einblicke als Fan. Du hast auch viel mehr Möglichkeiten, mit den Leuten, mit den Protagonisten in Kontakt zu kommen. Nicht nur hier mit dem Stadionsprecher, sondern auch bis hin zum Vorstand und je nachdem, welchen Aufwand du betreibst. Also du hast andere Möglichkeiten als Fan heutzutage und ich glaube, du wirst auch anders wahrgenommen als früher. Also früher warst du so was Anonymes irgendwo, was ins Stadion kam und heute gibt es Versuche auch auf Fans zuzugehen und ich finde, Fans werden wichtiger genommen und das ist auch berechtigt, denn auf unseren Schals steht nicht umsonst drauf, wir sind der Verein und ich glaube, das haben die Verantwortlichen im Verein mittlerweile auch endlich geschnallt.
Naja, da gab es ja auch schon mal in den 80er Jahren jemand, der sich darum gekümmert hat. Ne?
Du meinst dich?
Genau. Ja, natürlich.
Du bist einer der Pioniere, was das anbelangt. Absolut.
Ja, in der Fanarbeit beim 1. FC Köln überhaupt. Und,
ja.
Ja, aber was daraus geworden ist, sensationell.
Aber jetzt wollen wir mal. Wir haben eben über soziale Medien auch gesprochen und, oder ihr habt das kurz erwähnt. Ich denke auch, dass die Fans oder dass die sozialen Medien auch mit daran beteiligt sind, dass die Fans sich insgesamt anders sehen und auch eine Entwicklung mitgemacht haben, weil du über die sozialen Medien halt sehr, sehr viel mitkriegst, was du früher gar nicht so mitbekommen hast. Wir nutzen natürlich auch die sozialen Medien als Fans 1991 und haben unsere Fans gefragt, welche Fragen sie denn an euch haben.
Oh Gott.
Und dann haben wir uns drei Fanfragen rausgesucht.
Ja, drei Fragen, die ich hier vor mir liegen habe. Der Alexander von Kent fragt euch, welcher Trainer bleibt euch am meisten in Erinnerung?
Oh, das ist mal eine Frage.
Ja gut, also ich finde, da muss man spontan drauf antworten. Für mich auf jeden Fall Peter Stöger, auch Steffen Baumgart und definitiv von ganz früher Hennes Weisweiler, weil das sind meine allerersten Erinnerungen am Geisbockheim. Wirklich Hennes Weisweiler als kleiner Junge, der mir Autogramme gegeben hat. Also das wird für mich immer noch der bewegendste Moment sein, den ich jemals mit einem FC-Trainer hatte.
Ich würde tatsächlich sagen Ewald Lien. Das war so die Zeit, in der ich irgendwie über einen Freund von mir also noch relativ engen Kontakt auch zur Mannschaft hatte und wir uns häufiger getroffen haben und so Tippkick-Turniere gemacht haben, so ein Quatsch. Und das war die Zeit von Ewald Lien, wo man dann mitbekam, die wurden dann ja eingeschlossen quasi vor dem Spieltag ins Hotel und durften nicht raus, haben die aber rausgeschlichen und doch nochmal Pommes zu essen. Solche Dinge bekam man dann mit.
Oder Zigarettchen.
Ja, genau. Und deswegen habe ich da so eine, so wie soll ich sagen, es ist ja fast familiär dann, ne? Also so, war das für mich sehr nah. Ne? Und es war dann komisch, wir haben den später ja auch mal kennengelernt, da war er natürlich längst weg in so einem Dreh. Es war ganz nett, mit dem kann man sich schon auch unterhalten. Ne?
Simon Wilhelm Till stellt die Frage, wie lange gibt es Zwei Kölsch schon? Was ist Zwei Kölsch? Und was hat euch dazu bewegt, Zwei Kölsch zu gründen?
Ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Das ist auch wirklich brandaktuell, weil wir haben es in unserer aktuellen PK, die übrigens vor 2 Stunden veröffentlicht wurde, jetzt auch annonciert, dass wir jetzt in ein richtiges Partyjahr einsteigen. Denn wir feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum.
Ja. Und zwar am
tatsächlich am 6.12.2024. Hast du geheiratet?
Ja.
Am Nikolaus. Hast du hoffentlich eine Nikolausmütze angehabt?
Das ist wahrscheinlich.
Ja, klar.
Und genau. Am 11.11. habe ich es aufgehoben bestellt.
Ach so, okay. So, also das beantwortet die erste Frage. Wie lange gibt es Zwei Kölsch? Seit 9,5 Jahren, knapp 10 Jahren. Damals gestartet, logischerweise im Jahr 2014, im Dezember. nach dem Bayer-Leverkusen-Spiel, da haben wir 5-1 verloren. Wir führen 1-0, müssen eigentlich noch einen Elfer zum 2-0 kriegen, inklusive roter Karte für, weiß nicht mehr, welcher Gegenspieler das damals war. Kriegen den nicht und kriegen dann fürchterlich auf die Fresse. Und im Anschluss sagt der schmierige Roger Schmidt in die Mikrofone, wie hat das nochmal das ist nicht, also so wie der FC hier heute aufgetreten ist, das wäre niemals meine Art, Fußball zu spielen.
Wäre ich gar kein Trainer, hat er gesagt.
Genau, da wäre ich kein Trainer mehr, wenn ich so Fußball spielen lassen müsste. Und das hat Peter Stöger sehr schön gekontert und hat damals gesagt, pass auf, ihr habt hier 5-1 gewonnen. Und wenn man trotzdem dann solche Statements abgibt, dann ist es eine Respektlosigkeit. Und überhaupt Respekt kann man am Transfermarkt nicht kaufen. Da könnt ihr Spieler kaufen ohne Ende als Bayer Leverkusen. Mit eurer Kohle ohne Ende. Ne? Aber Respekt, das könnt ihr nicht kaufen. Und das war für uns ein Auslöser zu sagen, okay, wir hatten länger schon die Idee oder den Plan, dass wir uns mal etwas mehr einbringen, auch als Fans. Und haben gesagt, so jetzt wollen wir dem dämlichen Schmidt mal einen auswischen und das schreiben wir uns auf T-Shirts, weil vielleicht filmt uns da einer. Ne? Weil wir hatten neue Plätze im Stadion gekriegt, die relativ exponiert hinter den Kameras, also wir waren da, tauchten da sowieso schon mal im Fernsehen auf und haben gesagt, jetzt provozieren wir das und vielleicht klappt's.
Und das ging noch damals, das muss man auch mal sagen. Ne? Das ist jetzt 10 Jahre her. Wir haben an unterschiedlichen Stellen gesessen vorher. Ne? Ich war Südkurve Oberrang und du hast, glaube ich, im Osten gesessen. Und dann irgendwann waren Kinder so alt, dass sie quasi diese Schoßkartenalter verließen. Und da konnte man noch zum FC gehen und sagen, wir würden gern umziehen. Und dann haben die uns ein Angebot gemacht. Und wir Vögel haben noch gesagt, Moment, da kann aber nicht stimmen, 4. Reihe. Da müssen wir einmal Probe sitzen. Wir haben original Probe gesessen, ja, bevor wir zugesagt haben, dass wir diese Dauerkarten nehmen.
Das war das Liga.
Ja. Also dafür wirst du heute...
So viel Zeit hast du gar
nicht. Nein.
Weil man kann es aber immer noch beantragen, sich umzusetzen. Mhm. Das geht immer noch, aber die Frage ist, ob dann auch Plätze dann entsprechend frei werden.
Mhm. Ja.
So, du kannst mir noch erzählen, wie toll das geklappt hat dann
mit dem Spiel. Ja, also das war natürlich, das ist tatsächlich lustig, weil wenn man so lange über sowas diskutiert, dann irgendwann kommt der Impuls, dann macht man das und dann geht man natürlich mit so einem total komischen Gefühl. Also selber ein bisschen lächerlich natürlich auch mit so 2 Shirts nebeneinander, die man nur lesen kann, wenn man nebeneinander steht. Dann fühlten wir uns natürlich so sehr exponiert, war komisch. Dann haben wir uns da hingestellt. Das hat wirklich überhaupt niemanden interessiert. Ja, also die Kameraleute nicht, auch die Leute links und rechts nicht. Ja. Niemand. Also, wir waren aber die Ersten, die sich vorne an den Rand stellten. Das machte man gar nicht. Ne? Also vor 10 Jahren haben die Leute sich nicht an den Rand vorne gestellt. Ich möchte dein Trikot haben und sowas. Gab es alles nicht. Ja? Wir standen dann da allein und haben dann gedacht, das war ein schräges Erlebnis. Und haben trotzdem, das machen wir weiter. Weil das irgendwie, beim zweiten Mal ging es dann ja schon steil. Das war dann sofort Sportschau. Und so hat sich das entwickelt. Ne?
Also. Weißt du noch das Motto, was in der Sportschau damals war?
Ja.
Kölner sind Realisten in Europa gekommen. Das war das. Das war unser 2. Shirt. Mhm. So, und die haben uns ja angeguckt, wie Geisteskranke, wie Mars.
Typisch Kölner.
Ja. Einige können es nicht lassen, war der auch Kommentar von der Sportschau. Und da haben wir gewusst, okay, so triggert man die also.
Ja, man muss dazu sagen, dass Redakteure auch beim Fernsehen eben, ich will nicht sagen, sie sind faul, aber wenn sie nicht arbeiten müssen, dann tun sie es auch nicht. Ne?
Also man muss ihnen was anbieten.
Man bietet ihnen was an, sie nehmen die Bilder und benutzen sie als Schnittbilder über ihren Moderationstexten oder über dem Kommentatorentext. Und
die wären auch blöd, wenn sie es nicht hätten.
Ja, wenn das Spiel nicht viel hergibt, dann können sie wenigstens sich da mal.
Können sie ein paar dumme Gesichter mit einem Spruch zeigen, genau.
Ja, dann hat sich das entwickelt. Wie viele Mal habt ihr jetzt das Motto-T-Shirt? Ich weiß nicht, ob ihr es schon verraten wollt für Samstag. Ich weiß nicht, wann kommt das?
Das steht schon raus.
Ja,
wir haben ein schräges Motto, würde ich sagen. Ne? Es lautet Stamm, stabil,
Jugendforsch. Ohne T am Ende.
Ja, Jugendforsch.
Forsch.
Ja. Apropos, da kann ich gerade einflechten, dass die Sendung, die wir heute hier aufnehmen, die nehmen wir vor dem Dortmund-Spiel auf. Mhm.
Ja.
Gesendet wird die allerdings erst vor dem Wolfsburg-Spiel.
Okay.
Nicht, dass dann jemand denkt, warum reden die denn nicht über das Dortmund-Spiel? Oder
Dann wären wir ja noch euphorischer, als wir heute sind.
Genau.
Ja,
genau.
Nach dem Dortmund-Sieg hätten wir hier wahrscheinlich einen Schenkelklopfer nach dem nächsten gelegt.
Ja, wären wir noch die Kölschflaschen hier auf dem Tisch.
Ja, genau. Ja,
nicht nur Kölsch, sondern viele Kölsch. Ja, genau.
Wenn wir über Tage nicht mehr nüchtern sein.
Ja, die wievielte Auflage ist das jetzt? Habt ihr das mitgezählt?
Also das wievielte Motto?
Ja. Wirklich, weißt
du. Nee, wir haben... Das haben wir jetzt nicht mehr. Das haben wir bei 100, also bei 100 Pressekonferenzen haben wir auch aufgehört. Die PKs kamen etwas später dazu. Also das Shirt, wie gesagt, geboren 2014. Die erste PK haben wir dann gemacht zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später, 2016 zum Saisonbeginn. Und da haben wir dann irgendwann mal die 100. gegen Gladbach, weiß ich noch, haben wir oben auf so einem Rübenberg gestanden.
Im Acker da.
Gegen die Rübenbauern.
Da seid ihr echt nach Ostholland gefahren?
Nee, das war hier, das war in Wittersdorf auf dem Acker.
Das ging schon, so ein Aufwand muss man auch wieder nicht
so sein. Und ich meine, die Mottos kannst du dir ausrechnen. Ne? Also wir machen es zu jedem Heimspiel, das heißt 17 Liga-Shirts pro Jahr mal 10 Jahre sind 170, dann diverse Europapokalspiele, so viele waren es jetzt auch nicht, aber immerhin. Ja, DFB.
Aber haben mehr als DFB-Pokal.
Ja, das stimmt, weil wir ja nie Heimspiele haben. Ja, wir spielen ja immer nur auswärts.
So weit kommt es ja nie. Und bevor wir eins haben, sind wir rausgeflogen.
Ja, ja, ja.
Genau. Und gegen HSV war das letzte Heimspiel. Mhm.
Wir haben ja gesagt, dass drei Fanfragen, zwei haben wir jetzt abgearbeitet. Aber es gibt noch eine dritte, und zwar von xreal.jd. Ich weiß nicht, ob sich das auf Real Madrid oder Realist oder was auch immer
bezieht. Real. Vielleicht kauft er gerne beim Real ein.
Ne? Oder möglicherweise.
Ne? Hat der Ballack da auch schon mal gesehen. Ballack jetzt bei
der Freund von mir. Genau.
Wie kommt ihr auf die Idee mit den Motto-Shirts und den Spieltagskonferenzen? Wie seid ihr dazu gekommen, damit anzufangen? Ein bisschen habt ihr schon erzählt, aber
da muss ein bisschen herrlich blöd sein, natürlich. Ne? Also wir haben immer schon viel diskutiert, natürlich darüber, was jetzt ansteht und was im Grunde ja wahrscheinlich alle Fans machen, dass sie diskutieren, was war. Und dann, als uns dann klar war, das muss auf Shirts passen, dann machst du es halt kürzer. So einfach ist es. Ne? Und als wir dann feststellten, dass das doch eine gewisse Resonanz hat, und wir das aber immer auf unseren privaten Facebook-Accounts veröffentlichten und die dann geflutet waren, nur noch mit Fußball und FC, war dann, haben wir gesagt, nee, wir müssen uns quasi erstens einen Namen geben. Das war ja von Anfang an auch nicht so, ne? Also war es ja gar nicht, man gibt es ja nicht erst einen Namen, also das wird ja irgendwie, kommt ja von alleine, dass das größer wird und man dann so eine Notwendigkeit sieht. Mhm. Und daraufhin haben wir dann auch gesagt, so jetzt müssen wir irgendwie das, was wir so bequatschen, vielleicht auf eine andere Art und Weise noch kundtun und so ist die PK entstanden. Ne? Mhm. Aber, naja, also...
Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass wir telefonieren. Und zwar immer nach dem letzten Spieltag. So, also Aktualität, das ist unser oberstes Gebot. Wir haben noch nie ein Motto getextet, das oder zu einem Zeitpunkt, als das letzte Spiel noch nicht absolviert war. Ja. Wir machen das zum Beispiel nicht im Voraus, dass wir jetzt die ganze nächste Saison schon durchtexten. Wäre Quatsch, was wir sagen. Also... Aktualität ist das oberste Gebot, dann telefonieren wir, besprechen, was gibt's, wie war das letzte Spiel, was gibt es sonst für Geschichten rund um den FC aktuell oder vielleicht gibt es auch allgemein im Sport, im Fußball mal was, was dann den Weg in die PK schafft oder sogar aufs T-Shirt. Also ein Beispiel jetzt WM in Katar, da hatten wir dann, haben wir gegen Bayern gespielt. Wie war das? Wie war nochmal das Motto gegen Bayern? Katar... Bayern Fott, ne? Nee, Bayern Fott, Katar Boykott. So war es, genau.
So, also, immerhin reimt sich's.
Es reimt sich, genau. Und also die Schwierigkeit, die besteht tatsächlich darin, dass man das auf so einen kleinen Raum kriegen muss, den Text. So, also man hat in der Regel vier Wörter zur Verfügung.
Und das muss eine Aussage dann
auch. Und die Aussage
versteht.
Ganz genau.
Jeder versteht.
Ja. Oder die man dann, also jetzt in dem Fall, ne, letztes Motto, muss man ja ehrlicherweise stammstabil, versteht nicht sofort jeder, muss sich fragen, was das jetzt bedeutet. Und manchmal machen wir das auch extra, dass wir sagen, jetzt haben wir so ein Ding, das ein bisschen irritiert, ja, und dann vielleicht die Leute anfangen, ein bisschen nachzudenken. So, und die Idee an der Stelle ist einfach, dass wir glauben, dass sich unsere Stammspieler gerade verbessern und wieder zur Form zurückfinden. Und da dass da die Stabilität herkommt und die Jungen dürfen sich austoben und das soll man auch geschehen lassen. So, also relativ einfacher Gedanke im Prinzip, aber irgendwie muss man es ja dann
versuchen. Klar, das hat ja gegen Heidenheim auch ganz gut funktioniert. Und so ist die Idee auch geboren worden. Also bestes Beispiel Florian Kainz, der endlich mal wieder wirklich überzeugend aufgetreten ist am Samstag gegen Heidenheim. Und wenn das der Fall ist, dann haben junge Spieler es ja auch viel leichter. Also wenn die Stammspieler ein Formtief haben, dann kannst du nicht von den Jungen erwarten, dass sie es jetzt ausreißen. Also es wird nur funktionieren, wenn sich das gegenseitig befruchtet. Und das Heidenheim-Spiel hat uns da Hoffnung gegeben und wir setzen wirklich drauf, dass die Unbekümmertheit von Jacedi oder Max Sinkgräfe, also was der hat mich so an den jungen Hector erinnert, sensationell auf links, richtig robust und kann sich durchsetzen und spielerisch auch technisch ein Superspieler. Jacedi hat da vorne, das war für mich der eigentliche Freigeist neben Florian Kainz. Und also dieses Zusammenspiel, das könnte die Formel sein, dass wir da unten rauskommen.
Wir haben ja auch keine Alternative bekommen.
Ja, genau.
Jetzt haben wir es ja auch. Ich würde sagen, wir machen uns das Leben, wie uns gefällt. Ja.
Jetzt ist ja interessant gewesen, ihr habt ja dann auch mal bei Gaffelkölsch auf dem Bierdeckel gestanden. Ne?
Wie ist das? Immer noch. Wir haben immer noch.
Ja, da ist er. Ja, die haben wir jetzt noch, die alten Bierdeckel.
Genau.
Wir haben noch die Baumgart-Bierdeckel noch da zur Zeit. Wie ist es denn dazu gekommen?
Die haben uns angesprochen. Das war relativ früh tatsächlich. Ne? Ich fand, die funktionieren offenbar wie so Talentscouts. Ne? Und haben gesagt einfach, ich finde das super, was wir machen. Es gefällt ihnen. Und ob sie irgendwie irgendwas für uns tun können oder so. Und dann fällt einem natürlich überhaupt nichts ein. Also, was sollen die jetzt für uns tun? Was soll das denn sein? Ne? Und dann sagten die, ja, wir können uns vorstellen, dass wir mit euch einen Bierdeckel machen. Und da waren wir natürlich Feuer und Flamme. Wen gibt's schon? Wer hat schon einen Bierdeckel von sich? Ne?
Also das ist so. Das war allerdings nicht vom ersten Moment an, sondern es hat erstmal diese Partnerschaft begonnen. Also die haben uns identifiziert. Ob du das jetzt Influencer nennst oder ob du das...
Das
passt wunderbar zur Marke Gaffel. Und was wir ja auch gemacht hatten, also wir haben ja vom ersten Moment an Gaffelkölsch getrunken. So. Und
persönliche Präferenz war das
dann. Ja, genau. Es war unsere persönliche Präferenz, war ein Zufall. Und tatsächlich meldeten die sich dann irgendwann und sprachen uns an, ob man sich mal zusammensetzt und vielleicht darüber redet, wie man gemeinsam so. Und so entstand diese wunderbare Partnerschaft, die es bis heute ist. Und irgendwann bekamen wir dann auch mit, dass die diese Testimonial-Bierdeckel-Serie haben. Mhm. Ne? Und dann haben wir uns natürlich gedacht, also sowas als Kölscher, wäre doch geil, wenn man das auch hätte. Ne? So, und da haben wir da offene Türen eingerannt, wie eigentlich auch meistens. Ne? Die sind auch uns gegenüber wirklich, also das ist so eine vertraute und auch vertrauensbasierte Partnerschaft, die wir mit denen haben. Am Anfang kam manchmal, kann man ja ruhig, mal sagen, ne? Also wenn man so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war, dann kam mal ein Anruf, das war ja vielleicht ein bisschen drüber, aber mittlerweile.
Also inhaltlich in der PK.
Wir sind an der ganz langen Leine und wir fühlen uns da sauwohl mit Gaffel.
Ja. Habt ihr ein Deputat irgendwie dadurch?
Bitte, jetzt fang jetzt nicht an, fies zu werden. Was ist das denn?
Kriegt ihr Gaffel-Kölsch und sonst?
Schön wär's. Ja.
Nee, das kann man ja ruhig auch sagen. Also das wirst du wissen, wenn du mit Kölschbrauern solche Deals oder Kooperationen, dann wirst du eins immer kriegen, das ist Flüssiges. Ja, so. Ja. Ne? Also.
Ja, ist ja okay, völlig okay.
Und mit Flüssiges ist nichts Pekunäres gemeint. Also das schließt sich völlig aus. Wir werden über diese
Kooperation haben wollen.
Ja, das ist easy.
Nimm mal eine Feier, genau.
Ja, ich hatte das Problem mal mit Sion, das heißt Problem, war kein Problem. Sion hatte ja mal in der Zeit, wo die Leute nicht mehr in die Kneipen gingen, wie das ja heute noch ist, die hatten ja kein Flaschenbier, die hatten nur Fassbier. Und da haben die eine Flasche rausgebracht, wie wenn du die zusammenstellst, die beiden Flaschen, sieht das aus wie der Kölner Dom. Mhm. Und dann haben die dann eine große Werbekampagne gemacht, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Und haben mich dann gefragt, ob ich da was gegen hätte. Da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und kriegte ich auch einen kleinen Beitrag, weil das ja, wenn irgendwelche Leute aus der Marketingabteilung Sprüche erfinden, gibt es immer einen kleinen Betrag, kriegte ich dann auch.
und kriegte dann auch Sie und Kölsch. Wobei ich bin kein, zu Hause kein Biertrinker. Ich trinke es eigentlich nur auswärts und dann immer einen Kasten mitzuschleppen.
Ja, das ist unpraktisch. Ja.
Das dann passt schon viel besser. Ja. Also von daher die Frage auch, weil das eigentlich völlig normal ist.
Ja. Ja.
2019 gab es mal eine Aktion von Gaffel. Gründe einen Fanclub des 1. FC Köln und erhalte einen 5 Liter Bittermännchen von Gaffel. Das habe ich dann in so einer Freundesgruppe zum Anlass genommen und habe gesagt, das wäre doch was für uns. Wenn jeder ein Fässchen kriegt, können wir den Fanclub doch gründen. Innerhalb von einer halben Stunde waren wir 20, glaube ich, haben den Fanclub gegründet. Das Geil. Gründungsfoto war dann allerdings vor einer Kneipe, die Reisdorf hatte. Dann kamen wir ein paar Tage später im Stadtanzeiger, weil die das so witzig fanden irgendwie. Das Foto, was der Stadtanzeiger gemacht hat, war von der Kneipe Frühkölsch. Das Gaffelfässchen hat man bis dato noch nicht bekommen. Dann habe ich den von Gaffel Verantwortlichen angerufen, habe gesagt, Thomas heißt der auch.
Die Leute.
Was denn mit dem, genau, was denn mit dem Fässchen? Da sagte der, wenn ihr euch dauernd vor Kneipen fotografieren lasst, die andere Bier machen, dann gibt es kein Fässchen. Daraufhin kriegt man dann 2 Fässchen von der Kaffee. Also, ja, sehr gut.
Immerhin.
Habt ihr euch schon mal überlegt, wie lange ihr das noch machen wollt? Gibt es da ein Limit in irgendeiner Form oder das hängt von Lust und Laune wahrscheinlich ab?
Lust und Laune und auch ein bisschen natürlich, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Ne? Also was schon toll ist, muss man sagen, ist, wenn man irgendwie auswärts fährt und die Leute kennen einen, zum Teil sogar Auswärtsfans, die dann auf einen zukommen, dann habe ich gesehen. Also, das ist ja völlig irre und das macht total Spaß. Also wäre gelogen, wenn man sagen würde, dass einem das nicht irgendwie gut tut. Und also, solange das so ist, ne, und wir nicht überall gesagt kriegen, was wir für blöde Idioten sind, ne, was jetzt bitte keine Einladung an alle die Leute ist,
das schon mal sagen. Ja, genau,
ne, damit die endlich aufhören.
Ja. Ach, das hat es ja auch gegeben. Also, ja, wir natürlich wollen gar nicht so tun, als ob wir nur Freunde hätten oder es nur Leute gäbe, die uns toll finden. Also da gibt's, haben wir auch schon, wir sind da mittlerweile aber auch relativ abgehärtet. Und der Großteil, also wirklich das, der größte Teil des Feedbacks, das wir kriegen, das ist Zuspruch, das ist Motivation. Das sind Leute, die wir offensichtlich, für die wir auch mit zum FC auch geworden sind. Die sind mit uns sozialisiert, mit uns als Bestandteil des FCs irgendwo aufgewachsen. Und das macht einen natürlich stolz. Ne? Ich meine, das ist bei dir auch nicht anders, Michael. Ne? Du bist genauso auch eine Facette dieses Vereins. Und
viel länger exponiert. Ne? Das ist aber, du weißt dann, ne, was das. Also für die Generation unserer Kinder jetzt, ne? Mein Sohn ist jetzt 18 geworden. Klar, ne? Also seitdem der 8 ist, gibt es uns so und die Klassenkameraden und so, ne, die FC-Fans sind, die kennen einen natürlich dann und die werden sich nicht dran erinnern, wie das mal ohne uns war. Ne? Wir können das noch, können das noch abrufen. Ne? Und ich glaube, wer weiß denn noch von den jüngeren Leuten, wer vorher Stadionsprecher war? Also du musst das machen, bis du 140 bist. Das ist ja klar. Ne?
In eurem letzten Podcast, den ich gehört habe, das war der vor dem Heidenheim-Spiel, sagt er, die Fans sollen sich nicht dem Boulevard anschließen und auf alles einschlagen, was nicht schnell genug aus der Führung des FC auf der Flucht ist. Also ihr versucht ja auch Optimismus zu verbreiten. Also das ist das bei euren Zuhörern, wenn ihr da oder Zuschauern, wenn ihr Reaktionen bekommt, wird das da thematisiert auch oder wird das einfach angenommen?
Nee, schon. Also es gibt, also natürlich wie immer gibt es unterschiedliche Meinungen. Also es gibt einen Haufen Leute, die drunter schreiben und sagen, das sei sehr wohltuend in diesem ganzen Gezetere, dass es Leute gibt, die einen Blick nach vorne richten und positiv sind. Es gibt immer auch Leute, die, denen das dann zu positiv ist und die sich denken, ja, wir müssen jetzt irgendwie Dinge, also den Finger in die Wunde legen oder so. Und wir sind jetzt grundsätzlich der Ansicht, dass man definitiv kritisch sein muss. Macht gar keinen Sinn, jetzt so zu tun, als wäre alles immer nur super. Aber es gibt natürlich Zeitpunkte für bestimmte Dinge. Und wenn ich über was motze, was ich jetzt gerade überhaupt nicht ändern kann und wo ich vielleicht noch einen Moment warte, bis ich das dann subsumierend am Ende in der Bilanz sage, das war nicht in Ordnung, dann sind wir dafür, dass man dann den Moment noch still ist jetzt und guckt, dass wir uns auf den Klassenerhalt konzentrieren. Mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Aber das muss nicht jeder gut finden. Ne? Aber unsere Leute, klar, das sind ja immer Blasen, die sich bilden. Ne? Leute, die einen gut finden, sind dann meistens auch in einer ähnlichen Richtung unterwegs.
Ja, aber sag mal, das ist ja das Schöne, dass ihr das positiv begleitet, zum größten Teil natürlich auch Kritik übt, aber grundsätzlich positiv begleitet und nicht, wie wir das leider Gottes auf Social Media haben, es wird immer nur draufgehalten. Alle wissen es besser, alle können es besser und von daher ist es eigentlich sehr erfrischend.
Ich persönlich reg mich immer ein bisschen darüber auf in der Presse, wenn ich sofort nach dem Spiel die Benotungen der Spieler lese, die ich oft auch gar nicht nachvollziehen kann. Also da denke ich mal, auf die müssen ein anderes Spiel gesehen haben als ich. Also wie geht euch das mit diesen Noten? Findet ihr das eine gute Sache oder?
Ach ja, also das ist ja auch, hat ja auch mit Tradition zu tun. Ne? Also Noten gab es immer schon.
So, und ja, ich habe es früher
schon geliebt, am Sonntagmorgen oder Sonntagmittag mir den Express zu schnappen und wirklich stundenlang die Tabelle mir anzugucken, ne? Und auszurechnen, wenn wir jetzt den überholen und nächste Woche spielen wir da. So, und da verbinde ich auch zum Beispiel das Thema Noten mit. Also das war immer schon, dass da Spieler bewertet wurden. Und ich habe das immer sehr interessiert durchgelesen und finde das auch völlig okay. Also da wird auch kein Spieler wird da jetzt in Gram gebeugt oder beziehungsweise zu Tode frustriert sein, wenn er da schlecht benotet wird, sondern das gehört zu seinem Business dazu. Ja, und da müssen sie schon auch mit klarkommen.
So. Die Trainer behaupten, die Spieler würden das gar nicht lesen, das kann ich
mir ja nicht vorstellen. Aber das Umfeld liest ja zumindest. Das hören wir auch, wenn wir, also wir haben ab und an auch mal einen Spieler gefragt oder auch einen Trainer, ob sie denn unsere letzte PK gesehen haben. Und also du hörst immer, nee, ich gucke gar nichts. Ich lese und gucke einfach gar nichts. Das hat uns auch ein Steffen Baumgart gesagt. Und ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also sie sind ja auch neugierig. Ja, ne? Also, wer macht das? Wer googelt sich nicht auch mal selbst? Also solange das nicht täglich oder...
Will auch viel Feedback einzuhören.
Ja, genau. Ne? So, und was dieses Positive anbelangt, da vielleicht auch noch von meiner Seite, also... Nee, das sehe ich schon genauso wie ihr. Es gibt so viele negative Stimmen und das begleitet einen, das gehört ja auch zur FC-Historie dazu. Dieses schwierige Umfeld, ich nenne es immer das schmierige Umfeld, also wirklich die Leute, die dann aus ihrem Kabüffchen rauskommen, wenn es mal wieder schlecht läuft und die sich dann darüber identifizieren und profilieren, produzieren, dass sie den FC in den Dreck ziehen und die Protagonisten und die Art und Weise, wie jetzt im Moment vor allen Dingen mit dem Christian Keller umgegangen wird, finde ich, ist das Allerletzte. Das ist ungehörig und hat unterste Schublade. Und der Mann tut mir echt leid, weil er hat einen so unfassbar schweren Job angetreten. Und ich finde, dass er das zu weiten Teilen wirklich sehr, sehr gut meistert. Und natürlich kann man die Transferpolitik kritisieren. Natürlich kann man auch das Kassurteil, ich weiß gar nicht, welches Handy bimmelt eigentlich die ganze Zeit hier. Egal.
Das ist meins.
So, natürlich gibt es auch Ansatz für Kritik, aber unterm Strich bin ich so froh, dass wir eine solche Seriosität in den Verein gekriegt haben mit dieser neuen Geschäftsführung. Und die haben von mir aus alle Zeit der Welt zur Verfügung. Und ja, mein Gott, selbst wenn es mit einem weiteren Abstieg verbunden wäre, für mich ginge die Welt nicht unter.
Es ist ja auch so, dass die am stärksten oder am härtesten kritisieren, noch nie im Stadion waren.
Ganz komische Nummer, ja.
Die einfach nur immer ihren Frust loslassen, egal wo. Und die schönsten und die liebsten Fans sind mir immer die so in der 80. Minute schimpfen, das war das letzte Mal, dass ich hier war, das kann ich mir nicht mehr antun, das ist so furchtbar. Und direkt in der nächsten Woche wieder auf ihrem Platz.
Ja, ja. Aber ich glaube, das hast du auch gesagt bei einer der letzten PKs, ne? Dass viele von den Leuten, die tatsächlich irgendwann ihre Dauerkarte aus Protest zurückgegeben haben, sich natürlich dann später in den Hintern gebissen haben und jetzt an vorderster Front sind, um zu schimpfen, ne? Damit das irgendeinen Sinn macht noch, dass sie das so gemacht haben. Ne? Das kann man psychologisch sogar nachvollziehen, ne? Aber es macht es dadurch nicht sympathischer.
Sie müssen ihren Fehler, den sie damals begangen haben, irgendwann wieder gut machen, genau. Indem sie sich sagen, das war schon richtig, das war
ja
genau.
Ja, genau.
Auf vier seid ihr ja auch in eurer letzten PK eingegangen. Und zwar habt ihr, wenn ich mich recht entsinne, eingefordert, dass dass die Fehleinschätzung in der Potocnik-Affäre doch eingestanden werden sollte, wenn ich euch da richtig verstanden habe. Hat sich der Wunsch erfüllt oder glaubt ihr, dass sich der Wunsch erfüllen wird, wenn er sich noch nicht erfüllt hat?
Naja gut, also ich war auf diesem Stammtisch vor Ort und die Jungs sind gegrillt worden und das sind sie auch zu Recht. Bei diesem Mitgliederstammtisch sind sie gegrillt worden und ich glaube, da waren sie bis zu einem gewissen Grad auch darauf vorbereitet, aber dass es so krass wird, glaube ich, haben sie nicht erwartet. Trotzdem fand ich es vom Endergebnis her insoweit okay, dass viele Fragen wirklich sehr detailliert beantwortet wurden. Der Kern dieses ganzen Kass-Urteils, da sind sie ins Schwimmen gekommen, beziehungsweise das dürfen sie im Zweifelsfall auch nicht so kommunizieren, wie sie es am liebsten tun würden. Und ich meine, wenn man natürlich ganz ehrliche Vorwürfe aus dem Publikum bekommt, die sogar noch so weit gehen, dass gesagt wird, ihr nehmt uns hier nicht ernst und ihr zieht unsere Intelligenz ins Lächerliche, wir fühlen uns von euch verarscht. Und dann muss man aber trotzdem bei dieser Sprachregelung bleiben. Ich glaube, am liebsten hätten die auch gesagt, ja, wisst ihr was, jetzt, natürlich war es so und so und so und so und wir haben Scheiße gebaut. Aber das können sie nicht und das müssen sie jetzt irgendwie noch.
Es hängen ja teilweise auch arbeitsrechtliche Dinge dran. Ja. Dann kannst du das nicht in der Öffentlichkeit preisgeben.
Ja.
Also, das ist jetzt so meine Vermutung, da ist noch nicht hundertprozentig, aber könnte ja sein und dann kannst du da kein Klartext.
Natürlich ist ja gerade nochmal Anzeige erstattet worden, also es sind ja noch Dinge sozusagen anhängig und laufende sind in der Schwebe. Ne? Und dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, naja, wir haben das vor dem Kasse ein bisschen anders dargestellt, als es war. Also wenn das jetzt so wäre, das ist auch einfach nur Spekulation, weil man sich A, unglaubwürdig macht und B, natürlich, dass im Zweifelsfall schwebende Dinge dann nochmal anders darstellt. Ne? Und also das kann ich schon verstehen, es ist natürlich eine denkbar unglückliche Situation, wenn man sagt, wir wollen jetzt für Transparenz sorgen, man weiß, aber eigentlich, das kann ich nicht so zu 100%. Ne? Und vielleicht hätte man das sagen müssen, dass man sagt, wir können das nicht so, wie wir wollen. Ne?
Wobei ich den Mitgliederstammtisch auch selber da fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Klar, wie du schon gesagt hast, es wurde Klartext geredet. Ich fand aber von der Atmosphäre war es jetzt nicht so bösartig oder giftig, wie ich das eventuell erwartet habe, sondern es war relativ sachlich auch und gesittet, so wie das sein soll. Und von daher fand ich das eigentlich einen gelungenen Abend.
Ja. Man muss sich auch mal fragen, in welchem Verein es das überhaupt gibt, dass sich jemand so stellt, ne, in einer sehr kritischen Situation und sagt, so, jetzt reden wir mal miteinander und wir erzählen euch, wie wir uns das gedacht haben. Ne? Also ich denke mal, die meisten Oberen aus den Vereinen kommunizieren wirklich von oben nach unten.
Aber das war auch nötig.
Ja, ne? Ja, natürlich ist das notwendig, vor allem, wenn wir es ja ernst meinen, dass die Mitglieder eben den Verein ausmachen. Ja? Aber das ist ja bei vielen anderen Vereinen, ist das ja so ein Lippenbekenntnis nur und das passiert dann gar nicht. Ne? So, also gibt es ja genug Beispiele, wenn man in Hannover guckt, wo dann der Geschäftsführer wahrscheinlich anders abstimmt, als ihm das gesagt wird und solche Dinge. Also das muss, ja, also das sind ja meilenweit von den Bemühungen entfernt, die jetzt bei uns gemacht werden. Das finde ich dann schon auch lobenswert.
Oder bei Vereinen, die also eine andere Struktur haben, sage ich mal ganz
vorsichtig.
Die interessiert das überhaupt nicht, was die Mitglieder sagen.
Das ist wurscht. Ist denen völlig wurscht. Ne? Da ist man dann so eine Klatschpappe. Ja. So, ist dann schön, wenn die ein bisschen, kann man dann.
Und da tanzt der Stadionsprecher in die Aufstellung vor der Kurve zum Beispiel. Mhm. Also, das ist aber cool.
Anderes Thema, ne?
Anderes Thema.
Wir haben über eure Motti oder Mottos gesprochen. Welches war denn das Liebste für euch?
Erstmal haben wir auch lange überlegt, ob es Mottos oder Motti heißt. Ne? Und haben uns dann auf Mottos geeinigt. Ich glaube, das ist auch,
ist auch
richtig.
Ja,
ne? Netti. Finde ich so akademisch. Ne?
Also Netto oder Netti.
Also Maracuccini. Also mein Lieblingsmotto, die Frage hören wir nicht zum ersten Mal heute, ist ja klar, aber mir fällt spontan, Baku winkt, Bayer stinkt. So, also das ist so platt es ist, so sehr ist mir das im Gedächtnis geblieben. Weil es ging damals um Europa, es war das Auswärtsspiel in Liverpool. Es war tatsächlich das einzige Motto, das wir zu einem Auswärtsspiel gemacht haben. Und 2017, logischerweise, kurz bevor wir uns dann für Europa auch qualifiziert haben, also Baku winkte, wir fuhren nach Liverpool. So, dass Bayer stinkt, muss ich keinem erklären, was damit gemeint ist. Und ja, es hat, genau, dann haben wir 2-2 gespielt, nachdem wir aber 2-0 geführt haben, ja, richtig. Und dann waren wir nachher, ich habe dann nach dem Spiel gesagt, komm, das Unentschieden, ich bin damit hochzufrieden. Mhm. Und dann haben wir auch eins am letzten Spieltag geschlagen, haben uns qualifiziert. Ein bisschen glücklich damals auch, weil Leverkusen uns dann ja auch, wie war das denn nochmal, geholfen hat gegen Leverkusen. Ganz genau. Und also das war mein Lieblingsmotto.
Ran? Ich könnte das ganz, also ganz, ganz viele. Ich nehme dann jetzt sozusagen das Prominenteste raus mit dem Liberté à la Flut, Tore statt Terror, weil das wirklich so der, das Ding war, wo wir gemerkt haben, das hat ja eine unfassbare Sprengkraft, je nachdem, was man da stehen hat. So, und dann plötzlich war man in den Tagesthemen, ein Freund von mir, der in Dubai lebt, rief an und sagte, ich habe euch gerade eben auf Al Jazeera gesehen, um Gottes Willen. Nicht, dass das gefährlich ist. Ja, also das war unfassbar, was das für eine Medienresonanz gegeben hat. Und da waren wir eigentlich von heute auf morgen plötzlich bekannt. Das ist dann 3 Tage später wieder weg. Also nicht, dass jemand denkt, dass wir das jetzt überschätzen. Aber das ist ein irres Ding. Ne? Und es fühlt sich gut an, mit was dazustehen, wo man komplett dahinter steht und man hat irgendwie das Richtige gesagt.
Das gibt es ein Motto, wo ihr nachher dann sagt, da lagen wir völlig an.
Erstes Saison.
Saison startet, Ära beginnt. Also das war unser erstes Motto in dieser Saison.
Ja.
Und natürlich haben wir gemeint, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Also Hector und Siri weg. Wir müssen irgendwo jetzt komplett ins Neue orientieren, ohne dabei Qualität zu verlieren, sondern wirklich weiter wachsen, den nächsten Schritt vielleicht wieder Europa. Und das Ding ist uns jetzt leider bisher erstmal völlig um die Ohren geflogen. Also die neue Ära haben wir eingeläutet, indem wir der erste deutsche Verein wurden, der eine Transfersperre gekriegt hat. Aber so haben wir es nicht gemeint.
Also alle Leute, die uns vorwerfen sollten, dass wir das alles schön reden, hier ist der Beweis. Ja, wir haben uns da komplett vertan.
Mein Onkel ist bei der Kasse.
Ja, ja.
Aber wir hatten
der Dinger, die Reichsmarkers.
Genau, die richtig funktioniert haben. Also fällt mir spontan ein Nubbel brennt, Nübel pennt. So, da haben wir gegen Schalke gespielt.
Nübel war damals
auch noch bei Schalke. So unglücklich. Und dann gibt es das, ich glaube, es war das 2 oder das 3-0. Und der Ball trudelt ihm wirklich durch die Hosenträger. Das war ein so unglaublich lächerliches Ding. Und wir standen da mit Nübelpens wirklich.
Das weiß ich noch.
Also, rausgedacht.
Wie der rausging. Meine Frage, die ich als nächstes stellen wollte.
So. Okay.
Welches Wort hast du dich erfüllt?
Ja, genau das. Also, wir sind rausgegangen aus dem Stadion, da gab es Leute, die gesagt haben: Wie habt ihr das so schnell gemacht?
Ja.
Das hört. Das kann man ja nicht drauf wetten. Ne? Und manchmal macht das Spaß dann einfach die Schnauze aufreißen und dann auf das Risiko hin, ob das dann stimmt oder nicht. Ne? Aber wenn es stimmt, ist es natürlich großartig. Ne? Und ansonsten, Jacke zu.
Ja. Ein kurzweiliges Gespräch.
Ja, hoffentlich. Wie lange sind wir jetzt dran?
50 Minuten.
Ja, das sollte genügen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank von
uns. Dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja,
mit uns zu sprechen.
Ja, sehr gern.
Ja, weiter so. Wir freuen uns auf die nächsten T-Shirts.
Motten.
Mottis. Und wir sind gespannt, was euch noch alles einfallen lässt. Und wir hoffen natürlich auf ein gutes Ende für diese Saison.
Ja.